Menschen kommen nach Deutschland oder werden nach Deutschland verschleppt, in Deutschland vermarktet und dann auch von Deutschland gehandelt woanders hin.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Frank Heinrich. Er ist Sozialarbeiter und Theologe, war Offizier der Heilsarmee und saß 12 Jahre im Deutschen Bundestag. Er ist so eine Art Aktivist für Menschenrechte, ein Politiker mit Leidenschaft. Frank, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Hoffnungsmensch.
Ja, eine sehr große Freude.
Wo kommst du her?
Das ist eine gute Frage, weil ich bin in Siegen im Westen geboren, ich bin im Süden aufgewachsen, Badener, ich bin in Chemnitz seit 26 Jahren und komme tatsächlich gestern aus Chemnitz hierher.
Du bist ja einer, der viel unterwegs ist. Lass uns gleich mal auf diese 12 Jahre kommen. 12 Jahre Deutscher Bundestag, warst du, bist du nicht mehr, vermisst du was?
Nein, weil ich bin manchmal gefragt worden, was war das Prägendste? Und den Teil vermisse ich nicht, der die Belastung war. Also dieses immer unter Augenmerk. Also manchmal sage ich das mit Augenschmunzeln. Ich kann jetzt durch meine Stadt wieder gehen und popeln. Also nicht, dass ich das will, aber das wäre am nächsten Tag in der Morgenpost sonst gewesen. Ja? Oder Handy telefonieren während dem Übergang auf der Straße oder so. Während das Schöne, was ich genossen habe, ist viele Menschen, viele Interaktionen, viele Themen behandeln, diskutieren. Das habe ich vorher gehabt, das habe ich währenddem gehabt, das habe ich jetzt immer noch.
Darin lebst du auch, ne? Mit Menschen unterwegs zu sein und so. Aber diese kleinen Lässlichkeiten des Alltags, hast du ein bisschen mehr Freiheit?
Ganz genau. Ich habe nicht mehr so eine Pistole im Nacken, die manchmal in Kameraform daherkommt, die einen immer unter Druck hält.
Du bist ja ein bisschen ein bunter Vogel, machst alles Mögliche. Unter anderem, was ich bis vor kurzem nicht wusste, bist du seit kurzer Zeit Mitglied im Deutschen Knickerat. Was machst du im Deutschen Knickerat?
Also ich kannte den auch nicht und ich weiß noch, vor 15 Jahren, als ich im Bundestag kam, wollte meine Frau mir einen Kurs, einen Knickekurs schenken.
Damit also Knicke, nur um das nochmal zu sagen für alle, da geht es so um Höflichkeit, um Benehmen, was sich gehört und was nicht. Ne?
Was macht man oder was macht man nicht? So ein Übereinkommen, so ein gesellschaftliches Übereinkommen, auf unsere Kultur bezogen. Und ich war jemand, der hatte sowas nicht gelernt, beziehungsweise ich hätte dann immer gewartet, wenn der andere das erste einen Löffel in die Hand nimmt, dann hätte ich das nachgemacht. Ne? Nee, es geht aber heute nicht mehr nur um, wie verhalte ich mich, was ziehe ich an, sondern es geht auch um, wie trete ich auf, wie kommuniziere ich, was kann ich mit Absolutheit behaupten, was auch nicht, wie verhalte ich mich im Internet.
Angemessene Sprache. So.
Ganz genau. Und auch zu den Themen Menschenrechte und Verständnis von dem, auch das ein bisschen abzuhängen, dafür bin ich einer der Gremienmitarbeiter im Deutschen Knickerat.
Für diejenigen, die uns jetzt nur zuhören, du hast ein schönes Sakko an und einen Hut, das im gleichen Stoff gehalten ist. Ich sag mal, das Sakko hat eher etwas, ohne despektierlich zu sein, etwas Sackartiges. Ja. Da gibt es eine Geschichte dazu.
Da gibt es eine Geschichte dazu. Also ich hoffe auch immer, dass die Leute mich zwar in Erinnerung behalten, aber nicht unter alter Sack. Das sind aber tatsächlich alte Säcke, die nicht mehr für Kaffee benutzbar waren bei einer Spedition, ne, für die Kaffeeimporte in Bremerhaven. Und die wurden umgenutzt, also wenn sie noch nutzbar dafür waren, um Anzugjacken für Frauen und für Männer, aber eben in meiner Stadt zu nähen, in Zusammenarbeit mit Odessa. Also in der Ukraine, eine Stadt, ein Unternehmer hat gesagt, ich möchte den Nachhaltigkeitsgedanken, also des Wiedernutzens und den auch ein bisschen auffallen wollens, aber in Kombination von Nähern und Entwicklern aus 2 verschiedenen Ländern. Und da dachte ich, da trage ich das auch wegen Chemnitz, der Stadt, für die ich antrete.
Du wohnst in Chemnitz schon lange, lebst dort und ist auch so ein bisschen ein Statement,
ja.
Chemnitz, und hat was für die Ukraine und Nachhaltigkeit.
Ja, genau.
Ein Mann, ein Statement, so bist du hier.
Das ist mein Anliegen dabei.
Frank, du trittst ein für Menschenrechte, warst im Ausschuss für Menschenrechte im Deutschen Bundestag, bist Vorsitzender eines Vereins gegen Menschenhandel. Jetzt kann man ja sagen, Moment mal, Menschenrechte, ist das bei uns nicht durch? Also gelten die denn nicht in Deutschland, in Westeuropa? Was gibt's denn da noch zu tun?
Also in den letzten Jahren gab es ja immer wieder Diskussionen, ob wir nicht hier auch Menschenrechtsverletzungen haben. Und da muss man mal sagen, fast nein. Und da, wo sie verletzt würden, da gibt es Justiz, da gibt es Anwälte, da können die eingeklagt werden. Und deshalb sind die Menschenrechte in Deutschland nahezu 100% gewährleistet. Außer in einem Bereich. Da kam tatsächlich in meinem ersten Jahr in Berlin im Bundestag jemand auf mich zu, ein Freund, sagte, das ist ja toll, auch Gott sei Dank haben wir das so in Deutschland. Aber in einem Bereich kommen die vollkommen unter die Räder.
Und jetzt sind wir gespannt, in welchem.
Und das ist der Bereich, wo du gerade gesagt hast, wo ich dann ein Jahr, zwei später einen Verein mit Freunden gegründet habe, gemeinsam gegen Menschenhandel. Ich bin geprägt zum Thema Freiheit, ne, weil meine Eltern mit mir nach Rumänien gefahren sind und wir Verfolgte erlebt haben und ein Freund von mir im Knast gelandet war und ich dann vor der rumänischen Botschaft als 14-, 15-Jähriger demonstriert habe. Also ich weiß, was Unfreiheit heißt.
Du hast als 14-Jähriger vor der rumänischen Botschaft demonstriert.
Mit Freunden demonstriert. Das war so mein erstes politisches Tun. Und ich wusste, dass das für dort einen Unterschied macht. Die wissen, sie sind nicht alleine. Mhm. Und die Botschaft weiß, mit dem können sie nicht gleich umgehen, wie sie gerne umgehen würden.
Und das war noch zur Zeit des Eisernen Vorhangs, ja, genau. Muss man sagen.
Das war zu Zeiten von Ceausescu oder DDR, ja. Honecker oder anderen Konsorten sozusagen.
Also die Leidenschaft hatte ich schon immer getrieben.
Ja, ich wollte dann auch als Kind wollte ich Robin Hood werden und für die Armen. Ne? Oder Nelson Mandela war natürlich so ein Held. Oder Gandhi oder Martin Luther King. Und dann kommt der und sagt, im Freiheitsbereich, Sklaverei könnte man auf gut Deutsch sagen, passiert das auch auf deutschem Grund und Boden.
Und was passiert da? Das hat mit Prostitution zu tun, nicht?
Es gibt drei Bereiche von Menschenhandel. Mit zweien haben wir nicht so viel zu tun. Im Menschenhandel zur Ausbeutung von Arbeitskraft, da gibt es manche Bereiche, die da tatsächlich auch prekär sind oder man würde es so nennen. Und auch Organhandel, da wo Deutsche sich das irgendwo im Ausland besorgen und dort aber Menschenhandelsopfer drunter leiden.
Ist das ein größeres Problem? Kannst du da Zahlen nennen?
Also,
Organhandel? Also eine Niere aus Afrika oder Asien?
In dem Fall aus Asien, Nepal. Da werden junge Kinder tatsächlich so lange, also Teenager, gut betreut, gut ernährt, damit die Haut schön bleibt. Wenn es eine Hauttransplantation braucht aus Westeuropa oder Amerika, dann glaubt er dran. Also nicht er stirbt nicht, aber seine Haut wird ihm dann genommen und auf jemanden von uns gepflastert. Das ist schon sehr markant. China hat das und hat sogar eine Sekte, die dort sehr eingekerkert ist. Die werden aber positiv eingekerkert, sodass wenn Organ, weil die ernähren sich sehr, sehr positiv und gut. Das heißt, sie sind sehr gesund. Damit sind auch ihre Organe die günstigsten für jemanden zu transplantieren.
Aber hör mal, was du jetzt sagst, das klingt nach Tierzucht. Da hält man Lebewesen, um sie möglichst gesund zu halten und dann zu vermarkten.
Es ist genau so. Und bei uns.
Und das passiert mit Menschen.
Das passiert mit Menschen und das hat mit uns zu tun, dann, wenn zum Beispiel eine Transplantation dort stattfindet mit einem Organ, aber derjenige zurück angenommen nach Deutschland kommt und das Versicherungssystem die Nachbetreuung natürlich mit bezahlt. Und da könnte man zum Beispiel drauf Einfluss nehmen. Aber hauptsächlich in Deutschland findet, ich hätte beinahe gesagt Einfuhr, weil es wie Ware ist, Menschen kommen nach Deutschland oder werden nach Deutschland verschleppt in die Prostitution oder von der Prostitution, in Deutschland vermarktet, also es ist ganz oft so ein Turnus von 3 Wochen hier und so weiter und dann auch von Deutschland gehandelt woanders hin. Und das ist in einem Umfang, das war mir nicht präsent.
Kannst du den Rahmen etwa nennen, den Umfang?
Ja, ich bin da vorsichtig mit den Zahlen, aber selbst Prostitutionsorganisationen haben hin und wieder gesagt, bis zu 400.000, nehmen wir mal die Hälfte, das ist wahrscheinlich eine relativ glaubhafte Nummer, sind in diesem Bereich teil- oder Vollzeit tätig in Deutschland.
200.000 Menschen, das ist eine deutsche Großstadt.
Ganz genau. Ja. Und wenn man sich das runterrechnet auf die Personen, also Verdi hat mal geschrieben, 1,2 Millionen Transaktionen im Sexgewerbe finden jeden Tag statt.
1,2 Millionen.
Durchschnittlich waren wir beide irgendwann in den letzten 6 Wochen einmal was bezahlen in diesem Bereich.
Rotlichtviertel, Prostitution.
Ja.
So, das ist ein großes Thema, hatten wir übrigens auch schon bei uns im Podcast mit Wilbur Grossrucker, die das Hoffnungshaus in Stuttgart leitet, die da erschreckende Geschichten erzählt hat. Aber du machst nochmal auf der politischen Ebene diese Dimension deutlich. Das heißt, Frauen werden hierher im Grunde wie Sklavinnen gebracht, aus Osteuropa zum Teil, auch aus Asien, aus anderen Kontinenten. Kinder, Teenager sind für 3 Wochen oder so in einer Stadt und werden dann in die nächste Stadt gebracht und nach ein paar Monaten in Deutschland, unter Umständen weiter woanders hin.
Also es ist ein Transferland, es ist ein Einwanderungsland in dem Bereich und ein Exportland, wenn man das wieder so makaber sagen kann. Aber es ist so, dass die auch manchmal freiwillig kommen, die möglicherweise in dem Bereich gearbeitet haben, aber dann hier ausgebeutet werden durch eine Art Schuldknechtschaftsbeziehung. Da wird einfach behauptet, das Zimmer haben wir dir jetzt vermietet für 300 Euro. Ja, die kriegst du nicht verdient am Tag, also musst du...
Für 300 Euro am Tag, genau.
Am Tag.
Das muss erstmal abgearbeitet werden.
Und das kriegen die nie abgearbeitet und bleiben in einer Knechtschaftsbeziehung, in einer Abhängigkeit. Manche sind auch durch so eine Loverboy-Methode hierher gebracht worden. Also ein Freund hat gesagt, und der kommt auf einmal in eine Situation, wo er sagt, boah, meine Eltern sind gestorben, ich muss jetzt was finanzieren oder irgendwas. Und auf einmal sagt er, kannst du nicht auf den Strich gehen, damit ich...
Also Loverboy-Methode, muss man sagen, strategisches Verlieben, jemand etwa in Rumänien... schließt Freundschaft, vermeintlich Freundschaft mit einem jungen Mädchen, nimmt sie mit nach Deutschland und entpuppt sich dann aber nicht als der Liebhaber, sondern als der Zuhälter. So, jetzt gibt's all diese Dinge, könnten wir jetzt vertiefen, ist ein schreckliches Thema, ein Abgrund. Jetzt bist du aber Politiker gewesen, 12 Jahre als Parlamentarier. Wie kann das sein, dass es in einem deutschen Rechtsstaat solche, in diesem Ausmaß, solches Unrecht gibt?
Also einmal haben wir es nicht als solches wahrgenommen oder ernst genommen. Und bevor es nicht eine Bevölkerung wahrnimmt, woher sollen es Politiker wahrnehmen? Oder Politiker sagen wir haben da ein Problem und die Bevölkerung sagt, habt ihr eine Meise? Ja, also man muss schon gucken, dass auch eine Awareness, sagt man heute, so eine Bewusstheit da ist.
Man muss es zum Thema machen.
Ja. Und da haben wir den Eindruck gehabt vor 10, 11 Jahren, dass vielleicht 2-3% in der Bevölkerung oder in Deutschland Ahnung hatten, dass da auf gut Deutsch Scheiße passiert. Während wir jetzt vielleicht davon ausgehen, dass es jetzt in 20% sind, denen das nicht mehr hinnehmbar erscheint. Mhm. Und jetzt muss man natürlich nach Mehrheiten suchen, auch politisch nach Mehrheiten. Man muss auch strukturell gucken, welche Arbeitsbereiche sind denn betroffen. Na, also ist es das Innenministerium und der Zoll, der bei Arbeitsausbeutung reagieren muss? Ist es die Sozialpolitik? Mhm. Ist es Sicherheitspolitik? Ja, also Polizei?
Da kommt dann schon wieder der politische Handwerker, der die Wege suchen muss, damit das gelingt. Frank, wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen. Eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Ja. Ich nenne dir zwei Alternativen. Du entscheidest dich für eine oder nennst eine dritte. Die sind nicht immer ganz tiefsinnig, aber manchmal auch nicht ganz ohne Hintergrund. Erste Alternative, Ost oder West?
Ost.
Da wohnst du. Rechts oder links?
Unter anderem. Rechts oder links? Jetzt ist die Frage, was du meinst, aber das ist ja, also ich bin...
Keine Erläuterung?
Keine rechts Erläuterung, rechts.
Da atmen wir durch, wir kommen nochmal drauf.
Eben, deshalb wollte ich eine Erläuterung geben.
Oben oder unten?
Oben.
Kindergarten oder Altenheim?
In dem Fall Kindergarten.
Deine Eltern haben ein Altenheim geleitet. Habe ich gelesen. Und du bist da mit, nicht dort aufgewachsen, aber hattest damit zu tun. Ne?
Ich habe bis auf mit meinen Kindern, habe ich nie einen Tag im Kindergarten verbracht. Während ich 15 Jahre im Altenheim gelebt habe.
Das können auch nicht alle sagen.
Deswegen habe ich gerade Kindergarten gesagt.
Genau. Okay, Soldat oder Zivildienst?
Zivildienst.
Und dennoch Offizier. Weiße Fahne oder rotes Tuch?
In dem Fall ganz klar weiße Fahne.
Lebensrecht? Oder Frauenrechte?
Lebensrecht.
Halb voll oder halb leer?
Immer halb voll.
Siegen oder verlieren?
Ich bin in Siegen geboren.
Darum diese Frage.
Siegen natürlich.
Du kennst aber auch beides, wenn man das Verb Siegen nimmt. Du bist 3-mal direkt gewählt worden in den Bundestag. Einmal hast du verloren. Du bist Sozialarbeiter, Theologe und Offizier. Bisschen schräger Vogel, also Heilsarmee, das ist ja ein bisschen ein merkwürdiger Verein. Sag uns das mal kurz. Du bist Offizier der Heilsarmee geworden. Das ist so eine Art Freikirche, die aber mit Soldatenrängen arbeitet.
Ja, in Deutschland ist das irgendwie eine ganz seltsame Metapher, aber es ist eben eine Metapher. Es ist ein Bild. In den anglophonen Ländern, also aus England stammend, da geht man in die Schule teilweise mit einer Uniform. Mhm. Und warum? Weil Arm und Reich nicht unterscheidbar ist.
Die Markenklamotten fallen aus.
Markenklamotten fallen raus. Meine Frau ist noch dafür vermöbelt worden in der Klasse, dass sie sich nicht die teuren Jeans kaufen konnte wie andere. Und aus dem Gedanken hat die Heilsarmee vor über 150 Jahren in England angefangen und hat gesagt, wir müssen die erreichen, die keine Freunde haben, die auf gut Deutsch am Arsch sind, also wirklich durchfallen durch alle Netze der Gesellschaft. Das können Obdachlose sein, in jeder Stadt auch manchmal ein bisschen anders. Aber wir haben auch dieses evangelisch-freikirchliche, ne? Die kam aus dem Methodismus, auch eine Freikirche, in England noch bekannter als bei uns.
Ja, genau, evangelische Freikirche.
Das ist eine evangelische Freikirche und die haben gesagt, wir müssen auch auf die Straße gehen. Und in der Spannung standen sie mal auf der Straße, haben so einen Freigottesdienst gemacht und dann kam abends irgendein Bericht und der hieß, eine Armee von Freiwilligen zieht durch unsere Stadt, also durch das Helfen und das Singen und Predigen. Und dann haben sie gesagt, hat der Gründer mit seiner Familie abends gesessen und hat gesagt, ja, wir sind doch keine Armee von Freiwilligen. Also freiwillig hört sich so an, wie mittwochs und sonntags mache ich mit und den Rest ist mir Rille. Und daraufhin haben sie gesagt, aber an Army of Salvation.
Genau.
Eine Armee des Heils im Sinne von zeitliches Heil und ewiges Heil.
Also dass Menschen heil werden, sagen wir mal, an Leib und Seele.
Es hieß auch damals Suppe, Seife, Seelenheil.
Ganz genau. Das ist der große, du nimmst ihn mir vorweg. Das ist so der Claim oder so ein Slogan, den die Heilsarmee bekannt ist. In London übrigens, ja fest etabliert, da gibt es an der Themse großes Headquarter.
Ja.
In Deutschland kennt man das eher so aus den Bereichen, naja, die du schon angesprochen hast, Rotlichtviertel und so, die da hingehen, wo es eben vielen dreckig geht. Da hast du Karriere gemacht bis zum Offiziersrang, so eine Art Pastor, Pfarrer gewesen dort.
Eine Ausbildung zum Geistlichen und dann wird man ausgesandt oder im alten Begriff ein Marschbefehl und der hieß damals für uns Chemnitz.
Und hast in Chemnitz da gearbeitet. Wie bist du dann auf die Idee gekommen, für den Deutschen Bundestag zu kandidieren?
Da gab es verschiedene Elemente. Zum einen wuchs unsere Gemeinde und die wuchs unter anderem aus einem Grund, weil wir outgoing waren, sagt man so, nach draußen gingen. Irgendjemand hatte mir erzählt, dass der Gründer der Heilsarmee einmal im Jahr nach Berlin früher kam.
Weil das ist William Booth. Ne?
William Booth und auch sein Sohn, Bramble Booth. Und die haben immer den Zirkus Busch gemietet, der auf der Insel gegenüber von den Museumsinsel ist. Mhm. Die durften nämlich am Busch- und Betag keine Feten machen, nicht tanzen, auch kein Zirkus. Und hat er den Zirkus gemietet. Und hat dann, wie man in der Heilsarmee sagt, eine Heilsversammlung, also Evangelium gepredigt, und eine Heiligungsversammlung, also mehr unter uns, zur Ermutigung. Und ich eine Woche später, nachdem ich das höre, steht bei mir in der Stadt ein Zirkus, baut auf und die Plakate sagen, Karfreitag keine Show. Und ich dahin zur Direktorin und habe gesagt, können wir nicht nächstes Jahr, wenn Sie wiederkommen? Und dann sagt sie, kurze Geschichte, den Sonntag drauf haben wir im Zirkus Gottesdienst gefeiert. Und das ging natürlich, war Stimme in der Stadt. Und dann rief mal die
Du hast im Zirkuszelt gepredigt. So.
Ich habe dann, ja.
Vom Trapez
manche,
runter.
Manche sagen, das habe ich dann 12 Jahre später wieder getan im Zirkus. Aber wir haben tatsächlich dadurch eine Aufmerksamkeit bekommen für das, was uns wichtig ist. Und dann auch für die sozialen Fragen. Ich war eine Stimme für die, die nicht so viel Stimme haben. Ist so ein bisschen ein Vers aus dem Alten Testament, der mir wichtig ist. Denen, die ohnmächtig sind. Da ging es mal um Schulnetzplanung. Und da ging es mal um einen, der unter der Brücke erfroren war. Und ich habe gedacht, ja, und dann gab es tatsächlich nach ein paar Jahren, als ich in einem Plattenbauviertel dann auch noch angefangen hatte, so ein Projekt zu gründen, was übrigens ganz nah, das hatte mit Hoffnung im Slogan sogar zu tun. Und dann haben wir gesagt, jetzt muss ich mit anderen zusammenarbeiten, nicht nur den christlichen Redelsführern. Und bin einer Partei beigetreten und dann hat es ein Gerücht gegeben, der Heinrich will im Bundestag. Und das landete bei mir. Und dann ich bin da fast reingestolpert. Ich habe mich nicht, muss ich dann bewerben, natürlich. Aber das war nicht ich setze diese Karte.
Du wolltest nicht Karriere machen, war nicht Karriere geplant machen. Von Anfang an.
Ich wollte
an.
Dinge bewegen, gerade in den Bereichen, die mir am Herzen liegen, dass ich diese Stimme bekomme. Damit habe ich nicht gerechnet.
Und wer dir begegnet, wer dich nur ein bisschen kennenlernt, der nimmt dir das auch sofort ab, weil du so ein authentischer Typ bist, der einfach anpackt und der die Nöte sieht und der so ein bisschen eine Grundverrücktheit mitbringt. Wenn da ein Zirkuszelt steht, dann springe ich rein und predige da und kümmere mich auch um die Leute auf der Platte. Das ist schon stark. Du warst auch in mehreren Parteien. Also lass uns gleich mal sagen, du warst für die Union im Bundestag, bist dort Mitglied, warst aber auch mal in der ÖDP. Und in der PBC, so Splitterparteien,
nein,
ökologisch?
Da ist ein Teil von falsch.
Richtig. Dann mach's richtig.
Also richtig ist, ich war in der ÖDP. Ich bin in Baden-Württemberg, habe ich ja gesagt, groß geworden, Familie gegründet und hatte verschiedene Themen, die so schwarz-grüne Art waren. Ne? ÖDP ist
ökologisch-demokratisch.
Ja. Und als ich nach Chemnitz kam irgendwann die Partei der PBC auf mich zu.
Das ist die Partei Bibeltreuer Christen. Klingt ein bisschen.
Die ich auch manchmal ein bisschen putzig fand. Aber die wollten jemanden aufstellen und waren auch bereit, jemanden, der einfach sagt, ich möchte für zwei Werte kämpfen. Nämlich für den Wert Familie als solches und für das Werte in unserer Gesellschaft als solches stärker genannt werden. Und die haben mich aufgestellt, ohne dass ich hier Mitglied war. Das war der einzige Teil, der jetzt...
Ach, okay.
Ich bin nie Mitglied.
Du warst aufgestellt, aber nicht Mitglied.
Ja.
Okay. Und dann kamst du also irgendwann zur CDU, bis in den Bundestag gekommen, warst im Ausschuss für Menschenrechte. Und da geht es auch unter anderem um Religionsfreiheit. Jetzt frage ich dich mal, hast du eigentlich in diesen 12 Jahren etwas bewegen können? Hast du Glücksmomente erlebt?
Also... Wenn man versucht, den Grundwasserspiegel heben zu helfen, ne, oder zur Klimaveränderung beitragen in der Politik, dann kannst du das ja nur an Minischritten messen, wenn überhaupt. Aber ich weiß noch, wie ein Papier meiner Fraktion, ein erstes Mal, wo ich dann sozusagen auch der Fraktion sagte, komm, das solltet ihr nicht so nennen. Und du hast das gerade gesagt, Religionsfreiheit. Da war ein Papier, wo mehrfach das Wort Christenverfolgung nur im Fokus stand. Und ich sagte, das hilft aber manchen in Nigeria nicht oder in Afghanistan oder in Indien, Pakistan. Weil wenn wir dann eine Bevorzugung unserer Religion da reinschreiben, dann heißt das, dann ist da eine Skepsis, die nicht hilfreich ist.
Also auch Lobbyarbeit nur für Christen.
Nur für Christen.
Ja, als,
und ich habe dann sozusagen hineingebeten, damals noch Fraktionschef Gauder, der das Thema ja auch verkörpert hat, und habe gesagt, könntet ihr bitte diesen Teil in Religionsfreiheit übersetzen und dann natürlich erklären, warum. Und das passierte innerhalb von wenigen Tagen und Wochen.
Es wurde aufgenommen.
Ja. Und dann merkte ich, natürlich ist 10-mal, dass das nicht passiert, was man sagt oder denkt. Aber das ist ein Prozess. Wir sind 83 Millionen Menschen. Ich war in Verantwortung im Schulrat und wenn wir entschieden haben, dass in der Turnhalle was gemacht werden musste, dann waren trotz nur 800 Elternpaaren das noch lange nicht klar, dass das dann auch passiert. Und jetzt sind wir mit 83 Millionen am Start. Und da habe ich dann gemerkt, ja, wir konnten Themen setzen und man ist ja Berichterstatter für Themen in seinen Ausschüssen. Und da kommt es dann auf deine Güte an, ob du das ernst nimmst und fokussiert, zugespitzt, nicht verbal, sondern in deiner Arbeitskraft machst. Und beim Thema Menschenhandel, 10 Jahre Arbeit haben dazu geführt, dass es jetzt einen Antrag im Bundestag gab vor wenigen Wochen. Bei Religionsfreiheit, inzwischen gibt es auch von anderen Kirchen, auch von Open Door, es gibt so einen Bericht, eine NGO in dem Bereich, wo tatsächlich dem Thema Rede und Antwort gegeben wird.
Lass uns dann nochmal kurz hängen bleiben. Du hast mit Afrika auch zu tun gehabt, Religionsfreiheit. Sag uns mal ein Beispiel. Wie sieht die Situation da aus?
Ich bin oft in Regionen dann gefahren, weil ich sagte, ich kann die Leute nicht treffen von Papier, also vom Lesen von irgendwelchen Berichten. Und bin dann auch einmal nach Nigeria gefahren. Das BKA hat gesagt, bloß nicht, das ist alles, warten Sie mal, bis die Wahl vorbei ist. Ja, die Wahlen sind nie vorbei, da kommt immer eine nächste. Und bin in die Region gefahren, wo vor 10 Jahren die Mädchen entführt worden sind, die Schülerinnen nach Jos.
Von Islamisten.
Von Islamisten und radikalen Truppen.
Ja.
Und dann habe ich auch Pastoren aus der ganzen Nordosten, die vertraten ungefähr 1 Million Christen in der Region, obwohl das die eher muslimische Bereich von Nigeria ist. Und dann saßen die da vor mir und der Erste, der mir da gegenüber sitzt, sagt, 24 Leiter, sagte, es ist einfach toll, dass mal jemand kommt und guckt. Sie sind der Erste, der sich das mal vor Augen anguckt, der uns anhört. Und ich denke, okay, das ist jetzt auch mal gleich eine Job Description, weiter die Augen offen zu halten. Und der Zweite, der dann sagt, ist, wenn Sie zurückkommen nach Deutschland und diesen Bericht in die Politik geben, was ich gemacht habe, 100 Seiten Aufzeichnung mit Arial 12er Schrift, aufgeschrieben, ein Attentat, Auto abgebrannt, Haus niedergebrannt, Mord. 100 Seiten habe ich dann abgegeben. Aber wenn Sie zu den Christen in Ihrem Land kommen, dann gehen Sie doch bitte hin und sagen ihnen, Sie sollen auch nicht aufhören, für Boko Haram zu beten.
Also du bist auch so ein bisschen ein Kommunikator zwischen den Welten.
Ja.
Im politischen Bereich, aber auch im kirchlichen Bereich unter Christen, da ist Information erstmal wichtig. Wir nehmen das ja oft gar nicht so wahr, bei der vollen Nachrichtenlage, die wir haben, dass es Tag für Tag, dass Christen tatsächlich verfolgt werden, also Religionsfreiheit eingeschränkt ist. Nicht nur für Christen, sondern für Menschen verschiedenen Glaubens. Aber was heißt eingeschränkt? Es ist massive, es gibt eben das, was du gerade nennst. Es werden Häuser abgebrannt, es werden Kinder entführt und umgebracht. Und das nicht nur ab und zu mal. Der Terror ist Tagesordnung.
Also ich habe auch Enthauptungsvideos gesehen. Und zwar nicht aus Saudi-Arabien oder anderen Ländern, wo man jetzt sagt, da ist das so, sondern aus Nigeria, was mir ein katholischer Kirchenführer gezeigt hat. Und ich konnte mir das nicht lange angucken. Das heißt aber nicht, dass wieder die ganze Welt gegen den Bach runter. Ich möchte auch kommunizieren, dass in vielen Bereichen die Welt nicht mehr so ist, wie sie vor 50 Jahren war. Also eine Art dritte Welt als Ganzes gibt es nicht mehr. Es gibt noch Länder, die stecken geblieben sind in diesem Denken.
Es ist nicht alles schlechter geworden.
Ja? Ganz genau.
Und es geht nicht alles den Bach runter. Kommen wir mal zurück nach Deutschland. Du lebst in Chemnitz. Du bist nicht mehr gewählt worden in den Bundestag, weil jemand anderes gewählt wurde. Auch eine Person der AfD, der Rechtspopulismus, nimmt in Deutschland überhand. Wie siehst du diese Herausforderung?
Ich habe tatsächlich weniger Stimmen als der AfDler bekommen in meinem Wahlkreis, der niemals bereit war zu sagen, ob er überhaupt nach Chemnitz zieht, kam aus München. Allerdings war ich dann dankbar, dass tatsächlich mein immerwährender Kontrahent von der SPD tatsächlich das Rennen dann doch noch gemacht hat in letzter Minute. Wir verstehen uns gut. Ich weiß noch, wie ich dann am Wahlabend merkte, dass es jetzt doch nicht reicht. Und dann bin ich auf ihn zu und habe gesagt, Detlef, aber eins, neben der Gratulation, jetzt steht es 3-1. Das konnte ich mir einfach nicht nehmen lassen. Aber das ist tatsächlich ein großes Thema in unserer Stadtpolitik gewesen. Wir hatten einen ich würde sagen, an der Grenze zwischen Totschlag und Mord. Und das hat so einen Aufruhr gegeben und Demonstrationen. Herr Höcke kam nach Chemnitz mit einem Trauermarsch von Hunderten von Metern. Einer sogenannten Hetzjagd ging dann durch die Medien deutschlandweit. Der Verfassungsschutzpräsident wurde versetzt und alles Mögliche. Und du merktest, ich habe dann so ein Plakat hochgehalten, ne, mit neben diesem Trauermarsch. Unsere Stadt ist, also Chemnitz ist weder grau noch braun, ne? Weil das kann man nicht darauf reduzieren. Und da hättest du mal erleben sollen, wie man nur da stehend und nichts brüllend, nur am Rand stehend, angegriffen wird. Die Bundespolizei mussten meinen Kollegen, Landtagsabgeordneten und mich dazwischen gehen und schützen. Das kam in die Nachrichten sonntags morgens im Presseclub. Und dann denkst du dir, wo sind wir denn hier hingeraten? Wenn Leute Personenschutz brauchen, nur weil sie ein Statement abgeben. Und da ist mir auch ganz egal, rechts, links, geradeaus, ja?
Also, und zwar ein Statement, das ja eigentlich deeskaliert.
Ganz genau.
Ist, ne? Wir sind es nicht.
Ganz genau. Und das macht schon Mühe. Wir haben ja dieses Jahr auch Wahlen in unserem Bundesland, wie noch in zwei anderen. Und ich glaube, wir müssen einfach mehr miteinander reden. So wie wir jetzt miteinander reden. Ne?
Frank, ich gebe dir diese Frage nochmal zurück. Wo sind wir da hingeraten?
Also wir haben uns, glaube ich, in die Tasche gelogen über Jahre, Jahrzehnte, dass das, wie gut uns geht, eine Selbstverständlichkeit einerseits geworden ist. Aber auch, wie gut uns geht in einer Stabilität von Staat, von Ausgeglichenheit unserer, ja. Und jetzt mussten ein paar Sachen zurückgeschraubt werden. Man merkt es an Rentenhöhen, ne, die nicht ganz genauso viel steigen wie jetzt zum Beispiel das BPI und die Rate von Einkaufsmöglichkeiten. Ja. Dann gibt es die Frage nach den Kriegen östlich von uns oder im Südosten. Dann gibt es die Frage, was passiert in Amerika? Verunsicherung, da war Corona natürlich so eine Situation. Und auf einmal waren die Zweifel, waren nicht nur ein, wie gehen wir jetzt damit um, sondern das waren grundlegende Zweifel.
Die Krisen haben sich überlagert und die Irritation, die Unsicherheit hat zugenommen und dann hat das so einen Kanal gefunden. Aber es ist natürlich trotzdem beängstigend, weil menschenverachtende, dezidiert rassistische Thesen vertreten werden, bis weit in den Bereich der sogenannten Mitte hinein oder so der gefühlten Mitte. Freundschaften leiden darunter, Nachbarschaften. Jetzt frage ich dich mal vereinfachend, aber du bist imstande zu antworten. Kann ein Christ oder eine Christin AfD wählen?
Also ich bin ja dankbar und ich werde dafür kämpfen, dass man das immer kann und darf. Dafür bin ich Menschenrechter. Dass man selbst das Gegenteil von dem tun kann, was ich für vernünftig
halte. Freiheit zu wählen.
Die Freiheit zu wählen, das ist eins der höchsten Güter.
Und nicht von vornherein zu diskreditieren.
Ja, ganz genau. Das Zweite ist allerdings, wenn man sich 3-4 Facetten anguckt und die addiert und für sich bewertet, kann ich nicht zu dem Ergebnis kommen, dass eine Wählbarkeit gegeben ist. Und damit meine ich nicht Aussagen über. Und ich muss ja nur, weil 3-4 das so gesagt haben, das nicht auch meinen. Das verstehe ich. Aber wenn denen innerhalb der Partei keiner widerspricht, und zwar nicht nur innerbetrieblich, sondern auch in der Öffentlichkeit, wie das manche ja behaupten, dass sie ja der Meinung nicht seien, dann ist man irgendwann mitgehangen, mitgefangen. Und das hat in den letzten 6 Jahren eine Zuspitzung gegeben und nicht wie in ehemaligen Zeiten, wenn Oppositionsparteien neu dazukamen, die Grünen vor einigen Jahren, die Linke, als sie sich als das etabliert hat, die haben ja auch dieses gegen alle kämpfen müssen. Mhm. Und dann haben sie aber gemerkt, was davon ist kompatibel und was nicht. Das hat die AfD nicht gemacht. Das ist eher stärker zugespitzt. Und wenn ich dann nicht Aussagen höre über Menschen oder auch über Holocaust oder über, und nicht von allen gleich, unwidersprochen auf Dauer, und dann erlebe, dass es auch gegen unsere intrinsischen drinnen Stabilitätsfaktoren von Demokratie geht. Also wenn das Bundesverfassungsgericht als parteiisch und unter dem Kanzleramt arbeitend
diskreditiert wird.
Wenn die Verfassungsschutzorgane unterstellt kriegen, sie seien nicht neutral und würden nicht nach ihren Fakten und Gesetzen arbeiten, dann ist das Aushebelung von 2/3 oder Infragestellung dessen, was Demokratie ausmacht.
Es sind Erzählungen, Narrative, die langfristig wirken und dann das Vertrauen in unsere Demokratie untergraben.
Ja, und da sind wir dünnhäutig geworden. Oder manche haben auch gesagt, unsere deutsche Volksseele und viele Menschen, sind wir wundgescheuert. Und da geht das natürlich rein, die Salbe. Weil sie sich anhört, als wäre das jetzt, ja, daran liegt es.
Eine schnelle Lösung. Wahrscheinlich ist die Differenzierung, die du machst, eine sehr wichtige, dass man die Menschen, die AfD wählen, auch Christenmenschen, nicht einfach pauschal verunglimpft und diskreditiert und damit eher noch in eine Ecke drängt, sondern dass man Freiheit gibt, akzeptiert, aber zugleich auch selber entschieden in Frage stellt und sagt, ich sehe das aber anders aus diesen Gründen.
Aber und die dann, Gründe auch in einem Gespräch versuchen zu formulieren. Also ich glaube, wir haben auch die Verantwortung, aus Schiss der Vergangenheit oder in der Zukunft Ähnliches zu erleben. Ich sage noch nicht, dass es so kommen muss. Aber ich finde, da sind Teile drin, die sind in sich destruktiv und die werden auch von Christen teilweise einfach entweder nicht wahrgenommen oder einfach hingenommen.
Dann gilt es zu streiten, in guter Weise zu streiten.
Genau.
Frank, du warst 12 Jahre im Deutschen Bundestag, bist nicht mehr gewählt worden, aber deinen Abgang, den hast du ganz besonders gestaltet. Da hat ein Skateboard eine Rolle gespielt.
Ja, das stimmt. Also ich war jemand, der in seiner Kindheit gerne Skateboard gefahren bin, aber eigentlich ist es dazu gekommen, weil ich liebte, es gab 2 Orte in den Reichstags- und Bundestagsgebäuden, die ich besonders geliebt habe. Und eins war oben auf der Kuppel.
Also die Kuppel des Reichstags?
Die Kuppel des Reichstages oben.
Ja.
Wer da schon mal oben war, man geht da
so spiralförmig geht man nach oben und
dann
kann
geht
runterlaufen.
Man andersrum, kann man runterlaufen. Ja. Und an der Kante, wo man runterläuft, hauptsächlich für Rollstuhlfahrer, steht da auf dem Boden The Way Down oder Der Weg hinunter. Einfach nur als Warnung. Und ich hatte oft Gäste da oben, ihnen zu erzählen, was das da ist und was man da sieht und wo das Kanzleramt. Und dann habe ich dort immer wieder gesagt, wenn ich meinen letzten Arbeitstag hier habe, und das ist ja meistens 3 Wochen, 4 Wochen nach der Wahl. Dann komme ich hier hoch, 3 Minuten vor Mitternacht, und dann nehme ich ein Skateboard und hier The Way Down fahre diese Kuppel runter. Und wenn ich unten nach 3-4 Minuten nicht in Highspeed, ankomme, bin ich kein Abgeordneter mehr. Wie so ein kleines Ritual.
So, das hast du angekündigt.
Das hatte ich angekündigt und da hat sich mein Team dran erinnert, als es näher rückte. Und ich wollte ja eigentlich noch 4 Jahre später erst das machen dann. Und dann hat mir tatsächlich eine Mitarbeiterin von ihrem Sohn das Skateboard einen Tag vorher mitgebracht, haben mir das hingestellt und habe ich ein bisschen geprobt im Haus, im Bundestag. Es ging auch einigermaßen.
Das Skateboardfahren geprobt.
Ja, ja, ja. Ich habe da auch Aufzeichnungen von. Und dann bin ich tatsächlich mit meinem besten Freund da hochmarschiert. Der hat mich dabei gefilmt, wie ich dann da oben um 2, 3 vor Mitternacht gestartet bin und unten rauskam. Im Nachhinein ist das wie ein Ritual, Mit meinem Abgang verbinde ich ein Schmunzeln. Das kann kaum ein Abgeordneter sagen, muss ich sagen.
Du bist lachend abgetreten und rausgeskatet aus dem deutschen Parlament.
Ja, ja.
Großartige Geschichte.
Inzwischen habe ich übrigens das immer wieder mal gehört, dass diese Geschichte Leute gehört haben. Unter anderem hat Herr Spahn mir dann mal gesagt, das mache ich dann auch, wenn ich hier fertig bin.
Mal gucken, wer da noch so alles folgt.
Ich werde ihn daran erinnern.
Ja. Wir halten die Augen offen.
Ja.
Danke dafür. Frank, in diesem Podcast gibt es eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Die sind in einem Glas. Das steht hier vor dir. Du kannst es mal ein bisschen zu dir herziehen. Da sind bunte Lose drin. Und ich bitte dich, eines zu ziehen. Nimm das mal heraus. Zieh die Schnur da ab. Nimm einfach dann die bunte Farbe. Du wählst grün. Ja. Und liest mal vor, was da drauf steht. Und kommentierst es einfach. Das können unterschiedlichste Sprüche sein. Ich weiß nicht, was kommt.
Ha, sehr gut. Ich weiß ja nicht, steht da überall das Gleiche drauf?
Nee. Überall was anderes und es sind ganz unterschiedliche.
Drei Dinge helfen, die Mühseligkeiten des Lebens zu tragen. Die Hoffnung, der Schlaf und das Lachen. Immanuel Kant. Also ich musste deshalb natürlich sofort lachen, weil da Lachen draufsteht.
Ja.
Du weißt das, aber ich habe seit 30 Jahren einen Spitznamen und der heißt Happy. Happy Heinrich, auf den Heilsarmee-Uniformen stand H für Heilsarmee, H. Und da hat er gesagt, ach, jetzt weiß ich, warum du die Haare trägst. Happy Heinrich.
Ja. Der Spruch von Kant passt bestens zu dir, wirklich, wie auf den Leib geschrieben.
Hoffnung ist das, was ich selbst dann mir noch suche, wo ich sie finde mit meinen Augen. Ich glaube, ganz vieles fängt mit den Augen an. Wo gucke ich hin? Ja, das ist, glaube ich, da können wir auch keinen Muskelkater dabei kriegen.
Mhm.
Und der Schlaf. Deshalb musste ich da sofort schmunzeln, weil ich habe tatsächlich die Situation, ich sage immer Leuten, wenn sie Politiker werden wollen, dann braucht man 3-4 Sachen. Und wenn eine davon fehlt, dann hat man ein Problem. Und eins davon ist wirklich guter Schlaf.
Und vielleicht hat das sogar miteinander zu tun. Wer Hoffnung hat, kann auch ruhig und entspannt schlafen, ist ein bisschen ausgeglichener. Frank, du bist jetzt im Vorstand oder Vorstand der Evangelischen Allianz, so ein Zusammenschluss, ein Netzwerk von Christen in Deutschland, die irgendwie evangelisch sind und bist nach wie vor so eine Art Lobbyist für Menschenrechte und Freiheit. Was treibt dich da an?
Also erstmal mag ich diese Evangelische Allianz als solches, als Bund von Christen der unterschiedlichsten Farben, ja, sind ja auch hier, die miteinander eine gewisse Menge Schnittmenge haben und nicht sich über die 5%, über die Tauffrage oder die Heilige Geistfrage oder über irgendwas streiten.
Sind so Streitigkeiten unter Christen, ne? Wer darin nicht so bewandert ist.
Ja, aber
man kann sich über alles streiten.
Ganz genau. Aber wo wir 80-90% ja miteinander, ne, da feiern wir Ostern und Weihnachten, die Feste, wir wissen, was dahinter steckt, Evangelium und so. Und ich liebe das, die Vielfalt innerhalb dieser Einheit. Wir treten nicht einheitlich auf, uniform nicht. In meiner Gemeinde in Chemnitz war es so, wir hatten die Heilsarmee und die Jesus Freaks zusammen. Das ist Einheit, das kannst du aber glauben.
Das sind sehr unterschiedliche Gemeindetypen, ne?
Ganz genau. Aber das liebe ich dabei. Und dafür kämpfe ich auch, dass diese Streitereien konstruktiv sind und die Einheit gefeiert wird miteinander. Aber auf der anderen Seite haben wir auch ein Büro in Berlin, wo manche nennen das Lobbybüro, aber weil ja eines ist ja auch Stimme von Christen in die Gesellschaft sein. Und in die Gesellschaft heißt auch manchmal in die Politik. Und deshalb habe ich dort ein Büro mit Mitarbeitern, die tatsächlich versuchen wir, Kontakte zu knüpfen, versuchen wir auch mal mit jemandem zu beten, wenn das nötig ist, wenn das angesagt ist. Aber auch Themen zusammenzufassen, wenn die jetzt hochkommen, ne, seien das Themen zu Thema Israel, sei das rund um gesellschaftspolitische Fragen, sei das um Sterbehilfe, ja, da versuchen wir die Stimme zu bündeln und denen zu sagen, habt ihr das auch schon wahrgenommen?
Im Prinzip treibst du die gleichen Themen nur von einer anderen Seite her.
Und ich weiß, wie hellhörig die sind oder wie man sie zum hellhörig, wie man sie hellhörig macht.
Happy Heinrich bringt Hoffnung in die Hauptstadt. Ja, da haben wir die Haas beieinander. Frank, du hast, Hoffnung ist am Ende immer was ganz Persönliches. Du hast deine Beerdigung schon geplant.
Ja.
Was hast du geplant?
Also, ich habe, erstmal denke ich gerne von vorne, weil wenn ich weiß, was am Ende klärt ist, wo ich mein Ziel hin habe, dann brauche ich unterwegs kann ich auch mal einen Umweg gehen, aber ich brauche nicht eiern. Und ich habe das unter anderem eine Geschichte gelesen, wo das jemand, der hatte seinen Samstags hat er gelesen, wie er gestorben sein sollte.
Okay.
Und hat dann sein Leben nochmal geändert, weil das wollte er nicht von sich.
Dass das so ein Nachruf,
dass das so
kommt.
Nachruf
okay.
gibt.
Und jetzt hast du Lieder geplant und so?
Nein, ich habe tatsächlich dann gesagt, um meiner Familie auch diese Last zu nehmen, dann zu überlegen, was hätte er denn da gewollt, wie machen wir das jetzt, habe ich gesagt, ich weiß schon, wen ich frage, wenn er dann noch lebt, wer da predigen soll, 2, 3 Lieder, was für eine Band. Ich weiß auch schon einen Satz, der auf dem Grabstein stehen soll. Also
verrätst du den?
Ich habe, Frank heißt auch frei, wir kennen das aus dem Deutschen,
Frank frankieren,
ja. Frei machen.
Ja.
Ja, also den Brief frei.
Frank und frei, sagt man
gut,
so.
Frank, ne? Und frei.
Ja.
Und ich habe gesagt, im Englischen, ich würde gerne dann zusätzlich zu Namen und den 2 Daten, wo ich das 2. noch gerne lange hinhaben will, dass da irgendwann finally Frank steht.
Ach.
Endlich frei oder letztlich
finally
ganz frei.
Frank.
Finally Frank.
Ach, das ist ja großartig. Das gefällt mir. Ja, zum Ende unseres Gesprächs, finally, Frank, habe ich noch 3 Satzanfänge für dich, die ich dich bitte zu vollenden. Glaube und Politik sind keine Gegensätze, weil?
Weil sie unterschiedlich auf unsere Gesellschaft und die Menschen in unserer Gesellschaft und damit auch die Christen einwirken und beide in beiden Reichen leben.
Wenn ich über einen Tag im Kalender des Kanzlers komplett verfügen könnte, dann würde ich?
Dann würde ich wahrscheinlich eine kleine Reise mit ihm machen, würde ihn in, ich hätte beinahe gesagt, in 2 Modelle mitnehmen, aber ich meine jetzt natürlich, ne, nach unserem Thema von vorhin, ich würde ihn mit Menschen, die er wahrscheinlich sonst nicht und Menschen, die ihn sonst nicht treffen würden, zusammenbringen. Vielleicht auch, man kann jetzt schlecht an einem Tag nach Indien fliegen oder sowas, aber ihn mal ohne Security in einem Menschen Horde tunken, die ihnen nochmal einen ganz anderen Blick geben.
Sehr schön. Die Schlagzeile nach diesem Podcast wird sein, Frank Heinrich will mit dem Kanzler
ins Bordell
gehen. Letzter Satz. Die wichtigste Gesetzesänderung ist aus meiner Sicht, also eine kommende.
Die wichtigste Gesetzesänderung, wenn ich jetzt auf meinen Bereich trippe, ist natürlich, dass wir tatsächlich eine, wie wir das nennen, nordisches Modell, ein Sexkaufverbot kriegen. Aber ich glaube, du hast mir die Fragen nicht vorher gegeben.
Nee.
Ich glaube, dass wir einen, wenn man das gesetzlich machen könnte, wenn man einen neuen Gesellschaftsvertrag in ein Gesetz gießen könnte, wo wir einig sind, was sind unsere Ansprüche und an die Gesellschaft und was eben nicht, also an Politiker und an die Menschen. Wenn man sowas formulieren könnte, das wäre mein Traum.
Darüber könnten wir eventuell in einem nächsten Gespräch reden. Frank, ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Happy Heinrich. Großartig, dass du da warst. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude, viel Segen und viel Grund zu lachen in deinem Dienst. Gott mit dir, sage ich mal so.
Ganz herzlichen
Dank. In Berlin
Dank.
Und überall sonst. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt und weiterbringt. Und vielleicht habt ihr noch mehr Interesse an Informationen oder ihr sucht Inspiration, dann klickt doch mal rein auf hoffnungsmensch.de. Dort gibt es mehr zu hören und zu sehen, übrigens auch zu lesen. Das Buch zu diesem Podcast, natürlich mit dem Titel Hoffnungsmensch, findet ihr dort. Und wenn ihr mögt, dann empfehlt uns doch einfach weiter in diesem Sinne. Euch immer ein Stück Himmel im Herzen und viel Freude beim Weltverändern.